ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Amir Kassai.
Guten Morgen. Hallo.
Sehr, sehr schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Wie geht's Ihnen?
Gut, gut.
Sie waren und sind ein sehr, sehr bekannter Mann in der Werbebranche, waren Kreativchef, müssen wir nachher mal erklären, was das ist, wurden tausendfach ausgezeichnet, und das ist kein Witz, und waren global unterwegs. Was machen Sie jetzt gerade?
Ich bin Frührentner.
Was heißt das?
Ja, ich habe irgendwann einmal beschlossen, vor fast 5 Jahren, dass ich gesagt habe, nach 30 Jahren aus eigenem Entschluss zu sagen, es ist gut jetzt und ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre von mir und ich versuche mein Leben anders zu leben, anders zu genießen und andere Dinge zu tun. Und das war eine gute Entscheidung, weil es war genau ein Monat vor Corona, wie ich aufgehört habe. Mhm. Und ja,
jetzt bin ich. Zufälliger Zusammenhang?
Zufälliger, ich wusste ja, nicht, was auf uns zukommt.
Ja.
Gott sei Dank, hätte ich es gewusst, wahrscheinlich war ja eine schlimme Zeit für alle. Nee, und es tut gut, wieder am Boden anzukommen, wieder normal zu sein, wieder Lehrling zu sein, wieder bei Null anfangen, Sachen zu lernen, ist großartig.
Was lernen Sie da gerade so?
Alle möglichen Dinge, ich mache alle möglichen Dinge. Ich versuche jetzt gerade einen Rotwein und Weißwein zu machen mit Olivenöl, mit ein paar Freunden und ich habe keine Ahnung, wie es geht und wir lernen halt, wie gesagt, alle bei Null. Ich versuche eine Marke für die Insel Ibiza zu machen, sowas wie eine Trademark, mit Politikern reden und so weiter.
Da leben Sie, muss man dazu sagen.
Ich lebe zwischen Ibiza und Barcelona, genau.
Ja. Wenn Sie waren 30 Jahre oder wie lange in der Werbebranche?
30 Jahre, ja.
Das heißt ja, Werbebranche ist immer Fuß auf dem Gas, immer schnell, immer viel, immer aufmerksam sein und auch ein hartes Geschäft.
Ja.
Wie haben Sie den Wechsel dann verkraftet? Haben Sie da von 100 auf 0 abgebremst?
Ich habe es über 2 Jahre vorbereitet, den Ausstieg, aber in der Tat, wie Sie sagen, man fällt dann in ein Loch, weil auf einmal man nicht mehr gebraucht wird, keiner ruft einen mehr an, man muss in keine Meetings mehr, es gibt keinen, der fragt um eine Meinung. Und diese Phase war eine harte, aber ich hatte das Glück, dass ich mich halt geistig darauf vorbereitet, dass es kommen wird. Es ist aber auch ein reinigender Prozess, weil man dann feststellt, dass man in so einem Bubble gesessen ist, das mit dem realen Leben nichts zu tun hat.
Ist das in der Werbebranche besonders ausgeprägt,
dass man so definitiv, in einer Blase definitiv, sieht? Definitiv.
Sie sind ja also nicht nur ein leidenschaftlicher Karrieremann gewesen in der Werbung, sondern Sie sind auch sonst ein relativ leidenschaftlicher Typ. Sie haben so eine ganze Menge Leidenschaften, zum Beispiel Fußball. Ne?
Fußball, Architektur, Design, Fotografie, Kunst ein bisschen, Fußball definitiv, definitiv. Ich bin ja immer seit meinem 6. Lebensjahr, obwohl ich im Iran damals war, Fan der deutschen Nationalmannschaft. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe die Deutschen immer dafür geliebt und hatte Streits in der Familie mit meinen Cousins und Cousinen, die immer für Italien oder Brasilien waren, weil die halt schönen Fußball gespielt haben, war ich halt Fan der deutschen Nationalmannschaft, weil sie immer dieses letzte Stück Willen hatten. Also wenn Deutschland gespielt hat, wusste man nie bis zur 90. Minute, wie das Spiel ausgeht. Und so hat sich das entwickelt, genau.
Wir reden jetzt auch gerade zurück ins Jahr 1974, als Sie schon Fan der deutschen Nationalmannschaft waren. Sie sind im Iran geboren, Sie sind dort aufgewachsen. Sie mussten nach der iranischen Revolution im ersten Golfkrieg als Kindersoldat dienen und Sie konnten dann später nach Europa fliehen. Und genau über diese Geschichte wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Und Sie haben sich entschlossen, mit ganz vielen Details Ihres Lebens auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Viele in der Branche, in der Sie gearbeitet haben, wissen da wahrscheinlich gar nichts von oder wussten bis dato nichts davon. Warum haben Sie sich da entschlossen, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, auch so alte Sachen wieder hochzuholen?
Also die Anfrage hatte ich, ein Buch zu schreiben, schon vor 10 Jahren. Und ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich bin noch zu jung oder ich habe die Zeit nicht. Und vor 2 Jahren ungefähr kam der Entschluss, dass das eigentlich richtig ist, das zu machen, weil ich finde, dass wir in einer Welt leben, vor allem in der westlichen Welt, in Gesellschaften leben, wo es immer weniger Leute gibt, die ihre Meinung äußern, die ihre Sicht der Dinge erzählen, ohne dass die stigmatisiert werden oder in eine Schublade gesteckt werden. Mhm. Und weil ich dachte, dass es auch gut wäre, meine Lebensgeschichte mal bis heute aufzuschreiben, weil sie vielleicht ein paar Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, inspirieren kann oder sie motivieren kann, ihnen ein bisschen Hoffnung gibt. Und das war so die Motivation. Es war ein therapeutischer Weg, muss man sagen. So ein Buch zu schreiben ist wie eine Therapiesitzung, definitiv. Weil da kommen sehr viele alte Wunden hoch.
Sie kamen als Jugendlicher allein, unbegleitet nach Europa. Zum Schluss waren Sie kreativer Kopf bei einem globalen Werbekonzern. Herr Kassai, geboren sind Sie aber 1968 im Teheran, im Iran. Was für eine Kindheit haben Sie da verlebt?
Eine sehr wohlbehütete, eigentlich eine wunderschöne Kindheit. Also ich kann mich nicht erinnern an irgendwelche Anekdoten oder habe keine Erinnerungen, die jetzt, sage ich einmal, düster waren. Es war eine Bilderbuchkindheit. Mir fehlte an nichts. Wir waren so als Familie eher in der Mittelschicht angesiedelt und hatten eigentlich, was wir gebraucht haben. Das war eine großartige Kindheit. Die hat leider abrupt dann beendet wurde aufgrund der Revolution. Ne?
Ja, diesen Iran, genau, aus Ihrer Kindheit, das ist ja der Iran, den wir heute eigentlich nicht mehr kennen, den kennen wir nur noch aus Geschichtsbüchern. Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie da dran? Können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen in diesen Iran?
Es war ein sehr progressives Land, sehr westlich orientiertes Land. Das ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie was gerade in Dubai und Saudi-Arabien passiert. Versucht hat, sich zu entwickeln, versucht hat, ein Teil der ersten Welt zu werden, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, als auch technologisch. Leider hat man nicht alle Leute mitgenommen. Also der Schah vom Iran, der sehr viel probiert hat und, glaube ich, sehr viel auch für das Land getan hat, hat aber auch sehr viel Korruption zugelassen, sehr viel Menschenrechtsverletzungen betrieben. Opposition gab es keins im Iran. Mhm. Und das Ganze ist halt irgendwann einmal hochgekocht. Und die Leute haben dann gesagt, nee, das wollen wir nicht. Was ja richtig war.
Ja, man hat ihm ja so einen Hang zum Westen angedeutet. Er war auch hier in Deutschland extrem umstritten. Man erinnert sich an den Schah-Besuch Ende der 60er Jahre und die Proteste.
Die Geburtsstunde vom RAF, genau.
Ja, und man denkt auch daran, dass er eben den Vorwurf immer wieder hören musste, dass er das Land verkauft hat, im Grunde genommen. Mhm. Ist da was dran?
Ich war zu klein, um das zu beurteilen, aber im Nachhinein, wenn man sich damit auseinandersetzt, definitiv war er ein Diktator. Also er war kein Gutmensch, weil er hat viele Dinge zugelassen, die im Nachhinein nicht rechtens waren. Und er hat vergessen, dass er eine Aufgabe hatte, nämlich dass es das Land und vor allem das gesamte Volk besser stellt. Mhm. Und das hat er definitiv nicht gemacht. Also vor dem Hintergrund, er hat seinen Titel und er hat seine Position verwirkt, soweit ich das in der Nachbetrachtung beurteilen kann.
1979 kam die Islamische Revolution und die ging auch von einem Großteil des Volkes mit aus.
Richtig.
Das ist ja so, was man heute eher als Diktatur empfindet, als repressives Regime. Man denkt nur an die Proteste von Frauen vor 2 Jahren, den Tod von Mahsa Amini und die Proteste, die es ausgelöst hat. Aber damals, wie haben Sie das erlebt, als dieser Wandel kam, als die Mullahs kamen? Es kam ja damals Khomeini zurück und der heutige Machthaber Khamenei, den gab es damals auch schon.
Ja, es fing an 1978 mit Demonstrationen auf den Straßen, das eher getrieben wurde von Liberalen und Kommunisten. Das waren eher die Oppositionellen und eher die Intellektuellen, die gesagt haben, das reicht jetzt, wir wollen mit diesem System nichts mehr zu tun haben. Und die haben dann fälschlicherweise damals sich zusammengeschlossen mit den eher religiösen Extremisten, ich würde es mal so formulieren, in der Hoffnung, dass sie eine Galionsfigur haben für die gesamte Bewegung, der eben Khomeini hieß, der in Paris saß. Mhm. Und dachten, er ist ein schon älterer Herr, der eine graue Eminenz sein kann und ein Gesicht sein kann für diese Freiheitsbewegung. Und das war im Nachhinein ein Denkfehler, weil er ist zurückgekommen. Und was er gemacht hat, war nicht eine Demokratie zu installieren, sondern ein Gottesstaat. Und das haben viele unterschätzt. Und das war so der Beginn der Islamischen Republik Iran mit all den Gesetzgebungen, mit all den Regularien, mit all den Strukturen und mit all dem Gedankengut, was wir jetzt kennen.
1968 in Teheran geboren, im Alter von 12 Jahren, da wurden sie ein Basichi, ein Angehöriger einer Miliz als Kindersoldat im Iran. Ich bin mir ganz sicher, das ist ein Begriff, den Sie eigentlich überhaupt nicht gerne hören.
Nee, das kann man sich als normalsterblich auch nicht vorstellen. Also das es hieß damals, wie gesagt, Irak hat dann kurz nach der Revolution Iran angegriffen. Und Saddam Hussein hat damals geglaubt, aufgrund dieser ganzen Chaos im Land, hat er die goldene Chance sozusagen, jetzt alle seine Ziele zu erreichen, weil das Land mit sich selber beschäftigt war.
Die Vorherrschaft im Nahen Osten zu gewinnen.
Vor allem die Ölquellen und die Gasquellen unten im Südwesten vom Iran, also an der Grenze zu Irak. Und hat Iran angegriffen. Am Anfang haben wir das als Kinder mitgekriegt, wie die Raketen in Teheran angeschlagen haben. Und dann hat das Regime beschlossen, Menschen dagegen reinzuschmeißen, weil halt das Militär noch nicht funktioniert hat oder auch die Waffen nicht da waren. Viele arme Kinder, ungebildete Kinder aus den Dörfern haben sich freiwillig gemeldet. Es wurden aber auch Kinder rekrutiert. Und ich hatte das Unglück oder das Pech, einer dieser Kinder zu sein, genau.
Wie ist das abgelaufen? Kam jemand vor ihre Haustür und hat gesagt, du kommst?
Wir haben uns von der Schule abgeholt.
Was ist dann passiert?
Wir wurden in so ein Lager gebracht. Da hatten wir eine qua Ausbildung, wenn Sie das jetzt so nennen wollen. Es klingt alles so zivilisiert, ist es aber nicht. Und dann wurden wir kurze Zeit später an die Front geschickt. Und wir waren eigentlich dafür da, die Wege frei zu machen für die richtigen Infanteriedivisionen. Wir mussten über Minenfelder laufen. Wir mussten Wege frei halten. Immer mit dem Wissen, dass man das eigentlich zu 99,9% der Zeit nicht überleben kann. Ne?
Schwer darüber zu reden, muss man sagen. Knapp 90.000 Kinder sind gestorben, allein auf Seiten des Iran. Sie merken, mir bleibt da die Stimme weg. Also jeder Mensch, der Kinder hat, kann das kaum ertragen. Zwischen 1980 und 88, das ist bei uns weitestgehend unbekannt. Was war denn der Hintergrund? Warum hat man Kinder durch Minen laufen lassen? Warum macht man sowas? Ist Ihnen das jemals klar geworden in Ihrem Leben?
Nein, also ich habe versucht, in meinem Buch dem gerecht zu werden, dieser Erfahrung. Ich glaube, ich kann dem nicht gerecht werden. Wie Sie sagen, es ist sowas Unbeschreibliches. Wie kommen Menschen dazu, das Kindern anzutun? Ich glaube, das hat sehr viel mit dem falschen Begriff vom Glauben zu tun. Mit dem falschen Ansatz von was rechtens und was nicht rechtens ist. Viele haben es nicht überlebt. Die es überlebt haben, haben einen Narben fürs ganze Leben. Also ich sowieso. Ich kenne ein paar andere, die ich getroffen habe, zufällig, aber nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus Afrika, die Kindersoldaten waren. Das ist das Traumatischste, was sie im Leben erleben können. Und das wird immer bei ihnen bleiben. Also der Krieg wird ein Teil von ihnen. Das wird nie weggehen. Sie können nur versuchen, irgendwie damit klarzukommen und irgendwie ihr Leben aufzubauen. Aber es wird immer da sein.
Kommen diese Bilder manchmal wieder zurück?
Also immer, immer. Sie haben Albträume. Wenn irgendwo im Fernsehen irgendein Kriegsfilm läuft und welche Geräusche kommen, zucken sie am ganzen Körper, klar.
Wie haben Sie das geschafft, dann aufzuarbeiten für sich? Also wie bearbeitet man das?
Ich hatte keine Zeit. Nee, ich hatte eigentlich, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einfach keine Zeit hatte, weil ich musste ja dann flüchten. Alleine, ohne Eltern, ohne Geld, ohne irgendwen, musste ich ja versuchen, irgendwie mein neues Leben aufzubauen. Und dann in einer fremden Kultur anzukommen, ohne die Sprache, ohne Menschen zu kennen. Und ich hatte wirklich auch nicht den Luxus der Zeit. Das heißt, ich musste jeden Tag, soweit ich mich erinnern kann, sehr, sehr lange überleben. Eine andere Art von Überleben als das Kriegsüberleben. Und ich glaube, ich habe es verdrängt. Und es ist später hochgekommen. Vieles kommt jetzt hoch. Gerade wenn man die Bilder sieht im Nahen Osten, was da gerade passiert, was in der Ukraine passiert, jetzt kommt sehr vieles wieder hoch, weil ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass wir in der westlichen Welt, in Europa, noch sowas erleben. Weil wie gesagt, Krieg ist das Schrecklichste, was wir uns Menschen gegenseitig antun können, weil es sinnbefreit ist.
Amir Kassai musste als Kindersoldat im Iran im ersten Golfkrieg als menschlicher Minenräumer durch Minenfelder laufen. Viele, viele, viele Kinder sind gestorben. Sie haben überlebt, Herr Kassai. Sie haben versucht, diese Geschichte aus Ihrem Gedächtnis zu löschen. Warum sprechen Sie jetzt drüber? Geht's jetzt besser?
Nee, es ist eigentlich nie richtig entspannt und leicht gegangen, weil man nicht drüber reden kann, weil es, wie gesagt, unbeschreiblich ist. Aber es ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Und wenn ich jetzt mit meiner Lebensgeschichte mal aufschreibe, dann ist das ein Bestandteil von meiner Lebensgeschichte. Ich muss zwangsläufig drüber reden. Aber ich glaube, wie vieles in diesem Buch, sind einige Aspekte, die gerade ja hochaktuell und hochrelevant sind, weil wir gerade in einer Welt leben, die ja nicht mehr so ist, wie sie eigentlich vor 10 Jahren war. Und wir müssen uns mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns vor 10 Jahren nicht beschäftigen wollten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, darüber zu reden.
Sie wurden mit 12 Jahren, glaube ich, abgeholt. Ja. Ich denke natürlich auch an Ihre Eltern. Was haben die damals gemacht? Konnten die dann nichts tun? Also gab es keine Handhabe? Weil Sie waren ja minderjährig. Also,
Handhabe, ja, man hat versucht, das zu verhindern. Aber wie gesagt, wenn Sie in einem Land leben, das im Ausnahmezustand ist, auch in einem System, das, wie gesagt, erst Gesetzgebung, Verfassung und Regeln erst erfinden muss, dann ist das schwierig. Also meine Eltern haben mir das Leben wieder geschenkt, weil sie mich ja wieder außer Landes gebracht haben. Aber sie mussten natürlich, nachdem ich weg war, als Deserteur auch sehr viel Ungutes ertragen, speziell mein Vater. Es war nicht einfach. Ich glaube, Sie sind Vater, ich bin Vater. Es ist das Schlimmste, was man Eltern tun kann, wenn ihr Kind weggeschickt wird. Mhm. Und sie haben keine Ahnung, ob dieses Kind jemals das Licht der Welt wieder erblickt oder überlebt, was aus diesem Kind wird, weil es ist ja ein Teil von ihnen. Ne?
Corinna Kraushofer aus Zürich bzw. Wien ist eine Stadt, die Ihnen auch bekannt ist. Die fragt, wurden denn auch Mädchen als Kindersoldaten missbraucht?
Nein.
Nicht im Iran?
Nicht im Iran.
Wie lange waren Sie im Krieg?
Also ungefähr, wie lange hat das gedauert? Ungefähr 1,5 Jahre.
Ist das ein Zeitraum, den man als Kind überhaupt aushalten? Also wie schafft man das als Kind, sowas überhaupt zu ertragen?
Man hat kein Zeitgefühl. Man hat auch kein Gefühl für Jahreszeiten. Man hat auch kein Gefühl für Zwischenmenschliches. Man hat auch kein Gefühl für all die Dinge, die wir Gefühle nennen. Man ist in so einem Dauerschockzustand und man ist eine Maschine, die versucht zu funktionieren. Genau, also ich würde es eher so beschreiben. Hm. Da ist nichts Menschliches dran. Gar nichts Menschliches dran.
Ist das ein Mechanismus gewesen, mit dem man das überhaupt
nicht richtig machen
kann?
Ich glaube,
nicht bewusst wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, wir haben tief in uns so einen Überlebensinstinkt drin, wo auf einmal alles runterfährt und man sich auf, sag ich mal, das System sozusagen genau auf dieses komplett nicht-emotionale sich konzentriert, weil halt dieser Urtrieb des Überlebens in einem drinnen ist. Mhm. Weil all das, was rundherum passiert, einfach unbegreiflich sind. So würde ich es beschreiben. Wahrscheinlich können das Experten viel besser beschreiben.
Mhm. Sie waren als Kindersoldat über ein Jahr im Einsatz im ersten Golfkrieg. Und dann sind Sie nach Hause gekommen, Herr Kassai, mit so einer Art Heimaturlaub. Und Ihre Eltern haben gesagt, Armin, du musst jetzt gehen. Ist das so gelaufen?
Ja, so also in der Kurzfassung genau so ist es gelaufen.
Was ist dann passiert?
Ja, die haben dafür gesorgt, dass ich an die türkische Grenze komme und dann sozusagen mir mitgegeben, dass sollte ich das schaffen, nach Istanbul zu kommen, dass ich versuche, in der österreichischen Botschaft um Asyl zu beantragen, weil ein entfernter Verwandter oder Freund der Familie in Wien gelebt hat. Und mit dieser Aussage, mit einer kleinen Plastiktasche und ein bisschen Geld in der Hand, bin ich mit 15 dann Richtung Türkei marschiert.
Man hat sie dann an der grünen Grenze ausgesetzt, Iran-Türkei. Genau. Sie mussten dann selber sich irgendwie nach Istanbul durchschlagen.
Ja, das hat einige Wochen gedauert, genau.
Ja, man muss noch mal kurz überlegen, es war 1983, also jetzt nicht wie jetzt, wo man mit dem Handy sich den Weg suchen kann, weil man auch eins hat, sondern wie haben Sie es gemacht? Einfach losgelaufen?
Losgelaufen, oder? Leute getroffen, die einem geholfen haben, Leute, die einen mitgenommen haben und dann kommt man halt irgendwann nochmal an. Also es war eigentlich Abenteuerurlaub, also im Nachhinein gesagt. Klingt jetzt schlimm, aber es war eigentlich, ich habe das gar nicht so als schlimm empfunden, diesen Weg. Viel, viel schlimmer war, wie gesagt, in einem fremden Land anzukommen. Das war traumatisch, definitiv.
Mhm. Haben Sie es damals, wenn man so allein unterwegs ist, man weiß, die Eltern sind jetzt auch weg. Ich habe aber keine Alternative, weil in meinem Land muss ich an die Front.
Genau.
Und ich bin aber erst 15. Ist es dann, fühlt man sich trotzdem irgendwie befreit? Oder welches Gefühl ist denn das, was einen da begleitet auf so einem Weg?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, auf der einen Seite ist man froh, dass man noch am Leben ist. Auf der anderen Seite ist man noch zu Kind, um zu realisieren, was das für Konsequenzen hat. Weil man gar nicht so in diesen, in den großen Kontext oder in den großen Zeitrahmen denkt. Man denkt ja, wie gesagt, als 15-Jähriger hat man ja die Welt ist eine andere. Nee, mir ging es halt darum, okay, du gehst jetzt und du versuchst jetzt zu überleben und du versuchst irgendwo anzukommen, damit du halt neu beginnen kannst, weil man dir die Möglichkeit gegeben hat, dass du neu beginnen kannst. Und so hab ich's auch versucht. Ich war immer ein eher positiver und konstruktiver Mensch, seitdem ich mich erinnern kann, und weniger einer, der alles negativ gesehen hat. Also ich habe versucht, das Positive da eher rauszukitzeln. Ne?
Ja, das hat Ihnen wahrscheinlich geholfen in der Zeit. Sie haben es dann geschafft nach Istanbul. Mhm. Sie sind auch in die österreichische Botschaft gekommen und dann am Ende auch nach Österreich. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, der Start in Wien, der war gar nicht so einfach.
Nee, Flüchtling im Flüchtlingsheim, auf die Papiere warten, auf den Prozess warten, dass man auch angenommen wird. Dann irgendwann einmal Deutsch lernen, Zeugnisse, die nicht anerkannt worden sind vom Gymnasium. Man muss 2 Klassen in einem Jahr machen, obwohl mein Deutsch damals, sage ich einmal, so okay war, aber jetzt nicht dafür gedacht, dass man es auf größtem Level performen kann.
Also ein bisschen Wiener Schmäh kann ich da
raushören. Ja, das hört man, definitiv. Bin ich auch stolz drauf. Und nebenbei gejobbt, jeden möglichen Job, den Sie sich vorstellen können, damit man überlebt, ne? Also damit man, weil man hat ja niemanden. Man ist ja keiner da, der einen auffangen kann. Und man macht auch sehr viel Unfug. Also ich habe auch teilweise, steht auch in meinem Buch drin, bin ich leicht reingerutscht in die Kriminalität, also Kleinkriminalität. Ich habe damals einer Kellnerin eine Geldbörse gestohlen. Aber aus irgendeinem Grund, kann ich mich genau erinnern, habe ich das dann auch halbe Stunde wieder zurückgebracht und habe mich entschuldigt und ihre Hand geküsst und habe gesagt, nee, das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Also ich hatte diesen inneren Kompass, glaube ich, von dem richtigen Wertesystem in mir drin. Aber wenn Sie mit 15, 16 alleine auf sich gestellt sind in einem Land, wo keiner auf Sie aufpasst, laufen Sie Gefahr, ganz leicht in eine Ecke reinzurutschen, ob es jetzt Drogen ist, Kriminalität ist und so weiter. Und Gott sei Dank bin ich da halt einigermaßen heil da rausgekommen. Ne? Aber es hätte auch schief gehen können. Es hätte definitiv schief gehen können.
War damals offensichtlich möglich, dass man als unbegleiteter Minderjähriger einfach so sein Leben bestreiten kann? Ist ja heute eigentlich nicht viel anders, ne? Wenn man so sieht. Gibt ja auch jetzt viele unbegleitete Minderjährige.
Klar.
Denken Sie da oft drüber nach, jetzt so in den letzten Jahren mit der Flüchtlingsbewegung nach Europa an Ihre eigene Geschichte zurück?
Klar, weil, wie gesagt, am Ende des Tages bleibt ja den Flüchtlingen ja nichts anderes übrig. Was sollen sie denn machen? Ich glaube, man kann es besser machen oder daraus lernen, dass man diesen Leuten ein bisschen mehr Orientierung gibt, ein bisschen mehr Hilfe an die Hand nimmt. Nicht überall und nicht immer, aber ich glaube, gerade als 15-, 16-, 17-Jähriger braucht man braucht man Orientierung und braucht man ein bisschen Seniorität, lassen Sie mal so sagen.
Haben Sie das damals bekommen?
Ja, bedingt. Also dieser entfernte Verwandter meiner Familie hat mich ein bisschen geholfen. Aber ich musste eigentlich eher die Lehrer in der Schule, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil sie natürlich meine Geschichte kannten und mich in der Schule erlebt haben. Und die haben eher versucht, mir Ratschläge zu geben, mir versucht, eher Türen aufzumachen. Das schon.
Über 2000 Preise hat der Mann am Ende bekommen, war einer der bekanntesten Kreativchefs in der deutschen Werbebranche, Amir Kassai in SWR1. Leute, 83, mit 15 kamen Sie nach Österreich, mit 15 Jahren. Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Österreich?
Sehr gut, das ist meine Heimat. Also definitiv, bis zu einem gewissen Grad ist das meine Heimat. Das war das Land, das mich aufgenommen hat, das mir eine Chance gegeben hat. Ich habe sehr viele Freunde noch da. Ich liebe Wien, wo ich groß geworden bin. Wien hat sich ja wirklich zu einer wunderschönen Stadt gemacht. In den 80er Jahren war ja Wien eher so grau in grau, aber mittlerweile ist es eine der schönsten Städte der Welt. Nee, ich habe ein sehr spezielles Verhältnis, ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu Österreich. Mit all der Diskriminierung und mit all der Kälte und mit all den Schattenseiten, die ich auch erlebt habe. Aber die gehören auch dazu.
Integration ist ja so ein großes Wort. Ne? Wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Wie verhält man sich eigentlich? Wie macht man das mit Integration? Wie haben Sie es gemacht? Weil Sie haben ja so schon gesagt, also ich umgebe mich möglichst mit Österreichern.
Klar.
Und versuche also, so zu gucken,
für was mich die machen. Für mich war es immer klar, dass ich Gast bin in einem fremden Land. Und wenn man Gast ist in einem fremden Land oder überhaupt Gast ist, dann hat man sich an die Regeln, an die Verfassung, an die Kultur und an die Werte zu richten. Weil eben dieses Land einem die Chance gibt, ein neues Leben aufzubauen. Deswegen sage ich auch immer, Integration für mich in erster Linie bringt Schuld und nicht nur holt Schuld. Wenn das Land, in das man ein Asyl sucht, auch einem die Möglichkeit gibt. Und jetzt kommt die andere Seite. Es muss beides funktionieren, damit Integration auch bis zu einem gewissen Grad holistisch funktioniert. Aber es muss auch sehr vieles von einem selber kommen. Und ich glaube, ich hatte einfach den richtigen Zugang, dass ich gesagt habe, nee, ich muss die Sprache perfekt beherrschen, ich muss mich mit den Leuten umgeben, ich muss die Kultur kennenlernen, ich muss ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft werden, sonst komme ich einfach nicht an. Und das habe ich, glaube ich, gut gemacht. Und auch einen hohen Preis gezahlt, weil wahrscheinlich auch deswegen ich meine Muttersprache fast nicht mehr spreche. Schreiben kann ich sowieso nicht mehr. Und meine persische Kultur bis zu einem gewissen Grad auch negiert habe und in die Seite gelegt habe. Aber das ist die Schattenseite oder die Konsequenz dessen. Mhm. Also für mich ist das nicht schlimm. Andere Leute würden anders reagieren. Andere Leute würden das auch anders sehen. Ich sehe es aber so.
Wie kommunizieren Sie dann mit Ihrer Familie, also mit Ihren Eltern?
Ja, mit meinen Eltern, wenn ich telefoniere, ist das so ein Mischmasch aus Englisch und meine Eltern, die Persisch reden, wo ich jedes zweite Wort nicht verstehe. Mhm. Aber wir kommunizieren irgendwie. Ne?
Ja. Sie haben dann studiert in Wien, BWL?
In Paris habe ich studiert.
In Paris haben Sie dann studiert, und dann haben Sie Karriere gemacht. Und zwar
habe ich abgebrochen, ziemlich. Das Studium habe ich abgebrochen, weil ich dann festgestellt habe, das ist nichts für mich und habe dann... Bin über Umwege in die Werbe- und Marketingindustrie reingerutscht, als Buchhalter am Anfang und habe alle möglichen Jobs in der Werbung gemacht, bis ich dann festgestellt habe, irgendwann einmal, nee, ich würde gerne kreativer sein. Also mir Ideen ausdenken, Konzepte entwickeln, Strategien schreiben, also die Werbekampagnen sozusagen machen. Und so hat sich das dann halt ergeben, genau.
Ja, Sie sind gelten als ziemlich ehrgeizig. Also ich habe ein Zitat von Ihnen, ich war eigentlich kein guter Mensch mehr. Mhm. Ich war aggressiv, fordernd, verbohrt. Ich habe rumgeschrien, wenn irgendwer meine Idee nicht wollte. Sind Sie so nach oben gekommen?
Ich bin Kind der 80er und 90er Jahre. Ich glaube, in der Industrie, nicht nur in meiner Industrie, sondern auch in anderen Industrien oder auch in der Gesellschaft, war damals... wie man sein Leben zu gestalten hat, wie man Karriere macht, anders bewertet als heute. Also ich habe auch erwachsene Kinder, die mir natürlich erzählen, Vater, das, was du da gemacht hast, hat mit Lebensqualität und mit den richtigen Werten nichts zu tun. Aber wir sind halt so groß geworden, definitiv. 18-Stunden-Tage, 7 Tage die Woche, später, wie ich den globalen Job gemacht habe, 280 Tage im Jahr im Flieger, kein Leben gehabt. Also... Und natürlich auch die Schattenseite, dass man natürlich emotional behaftet ist, dramatisch ist, leidenschaftlich ist, teilweise übertreibt. Mhm. Und das kommt natürlich zusammen. Man tut auch Menschen weh, also die mit einem arbeiten. Man verlangt von denen teilweise Sachen, die man nicht verlangen sollte. Aber wie gesagt, einer der Gründe, warum ich dann auch nach 30 Jahren gesagt habe, ist gut, hat auch damit zu tun, weil ich festgestellt habe, da verliere ich meine Nuancen und meine Essenz als einigermaßen anständiger Mensch. Und ich kann mich nicht mehr in den Spiegel schauen. Ne?
Ich musste Außenseiter sein, um durchzuhalten und besser zu werden. Das schreibt Amir Kassai. Mhm. Sie sind in SWR 1 Leute. Sie waren lange in der Werbebranche und dort sehr erfolgreich. Machen Sie damit so ein bisschen Ihr Schicksal, irgendwie Außenseiter zu sein, auch zur Tugend?
Definitiv. Ich glaube, ich habe mich immer in so eine Situation gebracht, wo ich ein Misfit war, also wo ich nicht gesellschaftsfähig war, damit ich gegen das System ankämpfe oder innerhalb des Systems besser sein müsste, damit man mich reinlässt oder anerkennt. Ich glaube, das ist halt so ein Muster, das sich bei mir etabliert hat als Flüchtling.
Mhm. Also unangenehm.
Und ich habe auch meine Motivation, meine Energie daraus gezogen, also anzukommen oder besser zu sein als das Establishment. Ich glaube, das hat mich begleitet, definitiv. Nicht aus negativen Gründen, glaube ich, aber eher so als, du musst immer versuchen, an einen Platz zu kommen, wo du Dinge zum Besseren verändern kannst. Für dich selber, aber auch für andere. Und das hat mich immer motiviert, definitiv.
Mhm. Sie wurden ja dann irgendwann so ein richtiger Star in der Werbebranche. Mhm. Es gibt viele Kampagnen von Ihnen, die wahrscheinlich mehr Leute kennen, als man jetzt so denkt. Und dann bleibt man da trotzdem Außenseiter, wenn man sich irgendwann mal so positioniert hat, auch wenn man ganz oben angekommen ist?
Weil ich auch, wie ich oben angekommen bin, sehr kritisch mit unserer Industrie umgegangen bin. Ich habe, weil ich eben Werbung so viel zu verdanken habe, habe ich immer sehr kritisch drauf geschaut, was für eine Verantwortung wir haben gegenüber der Gesellschaft, weil wir versuchen ja Menschen zu verführen, Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen oder zu konsumieren, die sie teilweise gar nicht brauchen. Inwieweit muss das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielen? Inwieweit muss das Selbstverständnis von uns als Industrie eine Rolle spielen? Weil wir immer eine große gesellschaftliche Verantwortung haben. Und das haben nicht viele Vertreter dieser Industrie gerne gehört. Mhm. Und ich war immer so ein schwarzes Schaf dieser Industrie und habe sehr viel auch negative Erfahrungen, negativen Feedback erfahren, bis zu Leute, die mich öffentlich halt an den Pranger gestellt haben. Aber ich konnte nicht anders. Ich bin nicht so ein anderer Mensch. Ich kann nicht Ja sagen, wenn ich Nein meine. Und das hat geholfen, auch bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Bodenhaftung immer zu haben und nicht mal komplett abzuheben.
Ne? Ja, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie Sie auch für was Sie gestanden haben, auch in Ihrem Geschäft und was die Werbebranche für Sie ausmacht. Wie können wir das denn erkennen als Konsumentinnen, als Konsumenten? Weil oft ist Werbung ja so subtil. Wie kann ich denn Werbung, die ich gut gebrauchen kann, von Werbung, die eigentlich nur mich belastet, unterscheiden? Kann ich das überhaupt?
Definitiv können Sie das, weil ich glaube, das ist genau die Kunst von guter Marketingkommunikation oder Werbung, weil sie Menschen ernst nimmt, weil sie auf Augenhöhe kommuniziert, weil sie versucht, für sie und für ihr Leben relevant zu sein. Und leider, wie Sie gerade festgestellt haben, ist 99,9% der Werbung eben nur nervig, stillt ihre Zeit, hat keine Relevanz in ihrem Leben und das sollte nicht der Fall sein. Mhm.
Also die Werbung schafft sich auch ein bisschen selbst ab, das war auch Teil Ihrer Kritik. Sie waren dann irgendwann nach einigen Stationen wirklich ganz oben, Büro in New York, keiner mehr über Ihnen, durch die Welt jetten. Waren Sie glücklich in der Zeit? Ist noch gar nicht so lange her, also knapp 10 Jahre.
Das ist jetzt vor 10 Jahren. Beruflich würde ich sagen ja, privat nein. Ich war ein Zombie. Also ich musste funktionieren, ich war dann zum zweiten Mal verheiratet. Meine Frau und mein Sohn sind mit mir nach New York gegangen, aber ich habe sie nie gesehen. Und das ist dann, die Ehe ist und mein Leben ist auch daran zerbrochen, mein Privates, weil ich auf einmal nur noch so ein funktionierender Zombie war, der auf der ganzen Welt unterwegs war und immer Jetlag hatte, immer müde war, aber funktionieren musste. Und das war nicht schön. Nee, glücklich. Nee, als privater Mensch, als Mensch war ich nicht so glücklich, definitiv nicht, weil ich meine Werte bis zu einem gewissen Grad verraten habe.
Sie haben dann 2020, also vor knapp 4 Jahren, der Werbebranche komplett den Rücken zugewandt. Warum?
Das war, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung über 1-2 Jahre, die ich vorbereitet habe, weil ich festgestellt habe, dass ich nur noch in Routine bin, dass ich bis zu einem gewissen Grad meine Seele verraten habe und meine Werte verraten habe. Ich war auch von der Substanz her ziemlich weit am Boden. Und für mich war es dann ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit mir im Leben erarbeitet, dass ich jetzt sagen kann, auf dem Höhepunkt, von einem Tag aufs andere, natürlich mit einer Vorbereitung, dass ich aufhöre. Und es ist auch so passiert, halt zufälligerweise einen Monat vor Corona, wo wir dann alle reingerutscht sind als die Welt. Und und dann habe ich einfach aufgehört, von einem Tag aufs andere.
Ja, Sie haben ja eingangs gesagt, ich bin Frührentner. Und Gabriele Ruck-Pösel, die hat ganz aufmerksam zugehört, SWR1-Hörerin. Und die sagt, hallo Herr Kassai, Sie sind so ein aktiver Mensch mit vielen Ambitionen nach Ihrem Lebensweg. Da nennt man sich doch nicht Frührentner, so in etwa schreibt sie. Ja. Frührentner wird man übrigens, wenn man krank ist, sagt sie. Sie könnten sich doch als Privatier bezeichnen, mit ganz viel Energie. Und das stimmt eigentlich auch, was sie sagt, denn Sie haben ja nicht einfach aufgehört, sondern irgendwie auch ein paar Firmen gegründet.
Ja, ich mache alle möglichen Dinge, ob es Architektur ist, ob es Rotwein, Weißwein, Olivenöl ist aus Spanien, ob es eine Marke ist für die Insel Ibiza, die ich gerade kreiere. Nee, ich mache sehr viel. Ich habe auch, wie gesagt, die letzten 2 Jahre war ich mit einem Buch beschäftigt. Nee, ich kokettiere mit dem Begriff Frührentner, weil die Leute dann genauso alle sich Sorgen machen, meinen. oh, warum hast du jetzt aufgehört mit 51? Wieso, wie bist du Frührentner? Bist du krank? Oder hat irgendwas in deinem Leben nicht gestimmt? Ich finde den Begriff privatier zu elitär für mich. Ich bin eher so, ich versuche eher ein bodenständiger Mensch zu bleiben mit all dem, was dazugehört. Also privatier klingt für mich zu elitär. Deswegen Frührentner. Ich finde aber den Begriff cool, Frührentner.
Gut, haben wir das geklärt. Sie haben 2020 da mitten in der Pandemie dann, oder nee, da haben Sie ja die Unternehmen gegründet. Sie haben dann aber später gesagt, Sie waren jetzt auch beschäftigt damit, Ihre Geschichte aufzuschreiben. Das ist ja eine sehr bewegte Geschichte. Wir haben es ja gerade auch hier in der Sendung lange besprochen. Wie konnten Sie sich an all das erinnern? Also gab es da einen Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich muss das jetzt mal alles
aufschreiben? Nee, es ist so wie in so einem Keller, den Sie kennen wahrscheinlich, wo Sie so viele Umzugskartons haben, vollgefüllt und haben sich jahrelang damit nicht mehr auseinandergesetzt. Und auf einmal, weil Sie umziehen müssen, gehen Sie in diesen Keller rein und dann müssen Sie Kiste für Kiste aufmachen. Und das war halt genauso ein Prozess, ein reinigender. Ich musste dann fast 1,5 Jahre lang wirklich wieder mich an Sachen erinnern, die ich geglaubt habe, verdrängt zu haben, die aber hochgekommen sind wieder. Also all die schlimmen Dinge, aber auch all die schönen Dinge, all die Fehler, die man gemacht hat. Und es war ein Prozess. Man muss sich dann auch anstrengen, weil es ist anstrengend. Man muss sich auch an Dinge, bestimmte Dinge erinnern, die so weit zurückliegen, wo man genau nicht mehr den Kontext kennt oder die Personennamen kennt oder den genauen Zeitpunkt kennt. Aber es war gut. Das war gut.
Was haben Sie denn mitgenommen, Herr Kassai, aus Ihrer Geschichte, also für sich, so fürs Leben?
So wie der Titel, glaube ich, auch ist, dass das Leben keinen Sinn macht. Also, dass wir nicht nach dem Sinn suchen sollten, sondern dass wir alle miteinander, so wie wir leben, kleine Federn sind. Und wenn wir uns selber treu sind, egal ob es ein Wind, eine Brise, ein Sturm oder keine Ahnung was kommt, dass man am richtigen Platz endet. Und dass das keinen Sinn ergibt. Es ergibt nur einen Sinn in der Rückbetrachtung, aber es gibt keinen Sinn in die Vorwärtsbetrachtung.
Das ist jetzt schon fast spirituell, was Sie da sagen.
Ja, ja.
Für so einen knallharten Werber ist das jetzt überraschend.
Ich bin weder gläubig noch spirituell, aber wenn das spirituell klingt, dann danke. Danke für das Kompliment, ja.
Ja. Also ich kann Ihnen nur das Kompliment zurückgeben. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die Sie erlebt haben mit sehr, sehr vielen Wendungen. Danke, dass Sie die bei uns erzählt haben in SWR1 Leute. Amir Kassai, vielen Dank für den Besuch.
Tausend Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön.